ARD.
Das sind unsere Themen heute. Spaltung zwischen Ost und West. Wie kriegen wir mehr Austausch hin?
Kurz vor der EM werden Obdachlose aus den Innenstädten vertrieben.
Und heute ist Tag der Kinderarbeit und die gibt es auch bei uns in Deutschland, wenn auch anders als man denkt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Mittwoch, der 12. Juni. Wir sind Nina Häuser und Lars Sänger. Schönen guten Morgen. Lars, und ich fall direkt mal mit der Tür ins Haus. Sag mal, warum wählen besonders bei euch in den ostdeutschen Bundesländern eigentlich so viele Menschen die AfD?
Udo, ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Einer ist möglicherweise die Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik der Bundesregierung. Das hört man, finde ich, ganz gut in dieser Umfrage aus Görlitz raus, wo die AfD bei der Europawahl ja mehr als 40% der Stimmen geholt hat.
Weil wir ja sehr viele Arbeitslose haben hier. Müsste also wirtschaftlich ein bisschen was passieren. Nicht nur in den großen Zentren, sondern auch in den kleineren.
Weil die Ampelregierung nichts weiter getan hat, würde ich sagen. Die haben nur versprochen, versprochen und nichts ist geschehen.
Die Asylpolitik, das wäre definitiv ausbaufähig, wo man was dran machen müsste, weil das schürt ganz schön Ärger.
Tja, da schwingt viel Frust mit. Aber du hast gesagt, der Zulauf zur AfD im Osten hat ganz viele Gründe. Welche sind das denn noch?
Du, interessant ist zum Beispiel, dass in Ostdeutschland viele Menschen die AfD wählen, die vergleichsweise gut verdienen. Eine Studie der Uni Jena, die hat gezeigt, dass die persönliche wirtschaftliche Lage durchaus gut sein kann, aber trotzdem eben das Kreuzchen bei der AfD gemacht wird. Mhm. Diese Wähler, die empfinden vielmehr, dass die Region, in der sie leben, abgehängt ist. Das gilt vor allem natürlich fürs Land. Immer weniger Angebote im kulturellen Bereich. Der ÖPNV ist unterentwickelt, die Ärzte verschwinden, es gibt zu wenig Schulen und Lehrer und so weiter.
Ja, das Thema Unzufriedenheit ist eben auch oft eine Frage der Ungleichheit. Und dafür gibt es noch viel mehr Beispiele zwischen Ost und West. Das belegt auch eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Durchschnittseinkommen sind im Osten niedriger, das Vermögen ist niedriger, es wird weniger vererbt. Und Ostdeutsche kommen auch fast 34 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch viel seltener in Führungspositionen.
So, Nina, das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch mögliche Erklärungsansätze, warum die AfD im Osten so erfolgreich sein kann. Einige Politiker melden sich jetzt zu Wort und fordern die Ostdeutschen für ihr Wahlverhalten abzukanzeln. Das bringt gar nichts. Das gegenseitige Verständnis muss besser werden, sagt zum Beispiel Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Zitat, sonst droht die emotionale Einheit zunehmend krachen zu gehen.
Ja, und unser Ministerpräsident hier in Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, hat ergänzt, dass das auch daran liegt, dass wir uns nicht genug austauschen und viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen sich besser auf Mallorca auskennen als in Thüringen.
Politiker wie Wüst fordern also mehr Miteinander, mehr Austausch, wenn man so will, zum Beispiel auch über Projekte für junge Menschen.
Also kein Schüleraustausch nach Paris mehr, sondern vielleicht einfach mal nach Bautzen.
Das ist ein möglicher Ansatz, gute Idee vielleicht. Nina, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie gut kennst du dich aus hier bei uns in den neuen Ländern?
Also ich war schon ein paar Mal in Mecklenburg-Vorpommern an der Küste, an der Ostsee. Das war sehr schön da, aber ist wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt repräsentativ für die ganzen ostdeutschen Bundesländer.
Urlaub an der ostdeutschen Ostsee ist so ein bisschen so ein Klassiker. Ne? Ja. Aber ich muss mal sagen, selbst vor wenigen Jahren gab es noch eine interessante Befragung aus meiner Sicht, zumindest von Infratest DIMAP. Die hat ergeben, dass fast jeder fünfte Westdeutsche noch nie privat im Osten war.
Andersrum ist das seltener der Fall. Auch in der jüngeren Generation war vermutlich fast jeder Ostdeutsche schon mal in Westdeutschland.
Der Ilka Schucher zum Beispiel ist Lehrerin am Elisabeth-Gymnasium in Halle an der Saale. An ihrer Schule wird seit 25 Jahren ein Schüleraustausch mit dem Robert-Bosch-Gymnasium in Gerlingen in der Nähe von Stuttgart organisiert.
Als ich 2006 das erste Mal in Gerlingen war, war das wirklich noch so, oder kommen die aus dem Osten? Da hat man noch so eine gefühlte Mauer. Und das ist allerdings in den letzten Jahren nicht mehr so deutlich zu spüren. Trotzdem merken wir, dass viele Schüler, zumindest aus Gerlingen, wirklich vorher im Osten noch nie waren. Dass der Osten für einige Menschen immer noch der unberührte Landkarte darstellt. Und ich denke, das ist wichtig, Begegnung herzustellen und gemeinsam sich kennenzulernen und festzustellen, dass es eigentlich wenig Trennendes gibt, sondern eigentlich sehr viel Gemeinsames.
Ja, schon vor Jahren hat der damalige Präsident der Kultusministerkonferenz Helmut Holter von der Linken gefordert, dass es mehr solcher Austausche geben sollte. Aber sein Vorschlag ist von der damals zuständigen Ostbeauftragten der Bundesregierung eher belächelt worden.
Ja, wir können ja vielleicht nochmal Ilka Schuchert hören vom Gymnasium in Halle an der Saale. Die glaubt nämlich auch, dass mehr Austausch zu mehr gegenseitigem Verständnis führen kann.
Wir stellen leider Gottes immer wieder fest, dass es eigentlich immer noch ziemlich aktuell ist. Weil ja genau diese Vorbehalte, auch das, was jetzt eigentlich aktuell auch wieder deutlich wird, dass man mit pauschalen Zuschreibungen da bestimmte Regionen in Deutschland abkanzelt und so Vorurteile wieder eigentlich bearbeitet, finde ich, ist meiner Meinung nach der falsche Weg.
Auch der aktuelle Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, hat sich zum Thema gegenseitiges Verständnis und Kennenlernen geäußert. Und er findet, dass das auch zwischen Sportvereinen oder ganz klassisch über mehr Städtepartnerschaften passieren sollte.
Unsere Kurznachrichten.
In der Diskussion um eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht stellt Bundesverteidigungsminister Pistorius heute seine Pläne für einen neuen Wehrdienst vor. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht ist die Zahl der aktiven Soldaten bei der Bundeswehr ja deutlich zurückgegangen.
Russische Spione mit falscher Identität. Die wurden seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine in mehreren europäischen Ländern aufgedeckt. Recherchen von WDR und NDR zeigen, die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass solche Undercover-Agenten aktuell auch in Deutschland aktiv sind.
Der Sohn von US-Präsident Biden, Hunter Biden, ist von einem Gericht schuldig gesprochen worden. Vor 6 Jahren hatte er eine Waffe gekauft und dabei verschwiegen, dass er drogenabhängig ist. Die Jury sprach ihn schuldig, illegal eine Schusswaffe zu besitzen. Das Strafmaß wird in den nächsten Tagen verkündet. Möglich sind bis zu 25 Jahre Haft. Nanina, zählst du auch schon die Stunden oder geht das bei dir mit der Fußball-WM noch nicht so richtig los? Freitag ist ja endlich das erste Spiel.
Ach du, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt schon so ein bisschen im EM-Fieber. Köln ist ja auch einer der Austragungsorte und ich mag diese Stimmung an Spieltagen in der Stadt so besonders. Und insgeheim hoffe ich auch ein bisschen, dass das stimmungsmäßig wieder so wird wie 2006 beim Sommermärchen. Das war schon richtig cool.
Absolut. Damals hieß es ja nach der WM, Deutschland hat sich von seiner besten Seite präsentiert. Super Stimmung, super Atmosphäre im ganzen Land. Ja, und das wollen die Ausrichterstädte natürlich auch dieses Jahr wieder vermitteln und erreichen. Allerdings gibt es jetzt Berichte, die behaupten, damit die Städte freundlich daherkommen, machen sie in der Vorbereitung auf die EM-Spiele angeblich ganz und gar unfreundliche Dinge.
Ja, das Wohnungslosenmagazin Bodo aus Dortmund zum Beispiel hat berichtet, dass Obdachlose morgens geweckt und gezielt aus der Stadt vertrieben wurden, angeblich mit dem Hintergedanken, dass sie das Stadtbild während der EM nicht stören sollen.
Ja, die Stadt Dortmund ist ja eine der Ausrichterstädte und die Stadtspitze ist inzwischen auch mit dem Vorwurf konfrontiert worden. Allerdings, Oberbürgermeister Thomas Westphal streitet ab, dass die Obdachlosen wegen der EM vertrieben wurden.
Da gibt es keinen Zusammenhang, sondern wir haben bereits seit längerer Zeit im Rahmen unserer gesamten Aktivitäten des Sonderstabes für Stadtleben und Ordnung regelmäßig darüber berichtet, dass wir in dieser Stadt die Ausgangsgrundlage haben, die gilt, nämlich dass das Campieren und Lagern auf öffentlichen Flächen nicht zulässig ist.
Ja, und der Dortmunder Oberbürgermeister hat noch ergänzt, dass die Stadt diese Maßnahmen zuletzt schon häufiger und zwar unabhängig von der EM durchgesetzt hat.
Ja, aber schauen wir vielleicht auch mal in andere EM-Städte. Das Frankfurter Bahnhofsviertel zum Beispiel, das ist ja berühmt-berüchtigt für seine Drogenszene. Vor einigen Wochen hatte die britische Boulevardzeitung Sun sogar mit dem Begriff Zombieland, Zombieland, die Fußballfans vor dem Viertel gewarnt.
Und tatsächlich hat die Frankfurter Polizei mit Blick auf die EM auch reagiert. Der Polizeipräsident hat gesagt, dass im Bahnhofsviertel die Videoüberwachung ausgebaut worden ist. Zudem sollen die Polizeipräsenz erhöht und Verdächtige verstärkt auf Waffen kontrolliert werden. Was nun aber die Obdachlosen angeht, konkrete Hinweise darauf, dass sie aus dem Viertel vertrieben oder umgesiedelt werden sollen, gibt es auch in Frankfurt aktuell nicht.
Ja, Obdachlose, die wegen eines sportlichen Großevents aus dem Stadtbild vertrieben werden sollen. Das Thema kommt nicht aus dem Nichts. In Paris finden ja die Olympischen Sommerspiele statt in diesem Sommer. Und da brodelt das Thema auch schon. Da haben sich jetzt sogar Bürgermeister aus den umliegenden Orten beschwert. Und zwar darüber, dass Obdachlose in Bussen gezielt in die Vororte gebracht werden, um ein schöneres Stadtbild zu erzeugen.
Ja genau, aber der französische Wohnungsminister, der streitet das bislang vehement ab, aber Sozialverbände aus den Orten, die sagen, dass sie mit viel mehr Anfragen und Problemen zu tun haben als noch vor wenigen Wochen.
Damit das in Deutschland während der EM nicht passiert, hat sich jetzt das Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst zu Wort gemeldet. Die Herausgeber fordern zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte mehr Schutz für Obdachlose und die Autoren verweisen dabei auf Erfahrungswerte. Sie sagen nämlich, dass tatsächlich auch vor der WM 2006 schon Obdachlose gezielt aus dem Stadtbild entfernt worden sind.
Ja, wir haben mal mit Jörn Sturm gesprochen, der arbeitet beim Straßenmagazin Hinz und Kunz und er hat erzählt, dass er vergangenes Jahr in Hamburg zum Beispiel hautnah dabei war, als die Polizei Obdachlose mit einem massiven Einsatz erst kontrolliert und dann Platzverweise ausgesprochen hat.
Es hat lange gebraucht, bis wir dann über erneute Nachfragen und auch über politische Anfragen bei der Regierung, beim Senat, dann doch herausgefunden haben, nein, es gibt eine besondere Sensibilisierung.
Obdachlose vertreiben geht gar nicht, beklagen jetzt die Sozialverbände. Die finden, dass Verdrängung die Probleme einfach nur an andere Orte verschiebt und von Themen wie Wohnungsnot oder Armut ablenkt. Deshalb fordern sie zum Beispiel mehr Sozialarbeiter. Lars, ich weiß, dass du einen Instagram-Account hast und ich weiß auch, dass du eine Tochter hast. Gibt's für dich auch beides zusammen? Also postest du Fotos deiner Tochter bei Instagram?
Nee, ist für mich ein absolutes No-Go, würde ich nie machen und ich finde es auch nicht gut, wenn sie irgendwo anders auftaucht, weil sie kann es einfach nicht selber entscheiden und solange sie das nicht kann, will ich das eigentlich nicht.
Sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, Kinderfotos oder Videos, die haben im Netz, in den sozialen Medien, haben die nichts zu suchen. Hier würde uns übrigens auch mal interessieren, wie ihr dazu steht oder wie ihr das macht. Postet ihr Fotos eurer Kinder in sozialen Medien oder findet ihr das okay, wenn es andere machen? Schreibt uns gerne bei WhatsApp. Unsere Nummer findet ihr hier in der Folgenbeschreibung.
Ich bin gespannt. Also wir zwei, Nina und ich, wir haben eine klare Haltung. Es gibt aber auch Leute, für die ist es tatsächlich ein Job, täglich ihre Kinder in sozialen Medien zu zeigen, zu präsentieren. Sogenannte Familieninfluencer. Morgens beim Frühstück wird dann das erste Video gedreht und dann gibt es vielleicht noch eins vom Wutanfall am Nachmittag oder einfach auch beim Schuhe anziehen. Ne?
Genau, oder der erste ausgefallene Zahn wird stolz präsentiert. Und jetzt kommt's, das Kinderhilfswerk Terre des Hommes sagt nämlich, wenn Eltern ihre Kinder ständig in den sozialen Medien präsentieren, dann zählt das zu Kinderarbeit. Im neuen Kinderarbeitsreport für Deutschland, der gestern rausgekommen ist, da schreibt Terre des Hommes, wie schädlich das ist, wenn Eltern ihre Kinder so in sozialen Medien zeigen. Auch wenn das vermutlich auf den ersten Blick vielleicht gar nicht als Kinderarbeit wahrgenommen wird.
Ja genau, jetzt muss man an der Stelle aber auch wirklich unterscheiden, Nina, es geht hier wirklich nicht ausdrücklich um die Leute, die mit ihren vielleicht 100 Followern teilen, wie der vierte Geburtstag des Kindes so gelaufen ist, sondern es geht wirklich um Influencer, deren Geschäft es ist, ihre Kinder in sozialen Medien zu zeigen und zu vermarkten und das eben oft ohne, dass die Kinder ein Mitspracherecht haben.
Ja, oft sind die auch einfach noch zu klein, sich dagegen zu wehren und verstehen auch gar nicht so richtig, was da eigentlich mit ihnen passiert. Das Kinderhilfswerk geht aber sogar so weit und sagt, das kann bei Kindern zu Entwicklungsstörungen führen und es möchte, dass die Behörden dagegen vorgehen und das verbieten, dass Influencer ihre Kinder vermarkten.
Genau, und ja mal ganz abgesehen von dem Punkt auch, dass die Polizei immer wieder davor warnt, Fotos von Kindern zu posten, weil das eben auch von Leuten ausgenutzt wird, in deren Händen man die Fotos seiner Kinder nicht unbedingt sehen will.
Ja, aber nochmal zurück zum Bericht zur Kinderarbeit in Deutschland. Darin geht es auch noch um andere Bereiche, um Pflege zum Beispiel. Das Bundesfamilienministerium schätzt, dass fast 500.000 Kinder und Jugendliche bei uns in Deutschland ihre Angehörigen pflegen. Also zum Beispiel chronisch kranke Eltern oder auch andere Menschen in ihrem Umfeld, die krank sind.
Und auch das kann natürlich Folgen haben. Deshalb fordern viele Verbände, dass es mehr Hilfsangebote geben muss, zum Beispiel an Schulen oder in Vereinen.
Neben der Situation hier bei uns dürfen wir aber natürlich auch nicht vergessen, dass Kinderarbeit etwas ist, was mit körperlicher Arbeit in vielen Ländern weiter weg zu tun hat. Auf Kaffeeplantagen und in Fabriken für Klamotten oder so. Besonders in afrikanischen Ländern wie Äthiopien oder Nigeria, aber auch in Staaten wie Haiti sind die Zahlen wirklich dramatisch hoch.
Ja, allein auf den Kakaoplantagen in Afrika arbeiten laut Hilfsorganisationen 1 Million Kinder. Weltweit, das sagen Schätzungen vom Kinderhilfswerk UNICEF, sind etwa 160 Millionen Kinder betroffen. Ja. Das ist etwa jedes 10. Kind auf dieser Welt. Ja, und so schnell sind auch schon wieder 15 Minuten rum. Wir hoffen, ihr fühlt euch gut informiert an diesem Tag von uns. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt's gern weiter. Wir freuen uns über jedes Abo in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.
Ja, und natürlich freuen wir uns auch über eure Nachrichten. Schreibt uns gerne. Wir sind über WhatsApp und per Mail erreichbar. Wie genau? Die Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Mein Name ist Lars Sänger.
Ich bin Nina Häuser und wir sagen danke fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.